Machtwechsel.
Schönen Dank für Ihre Frage.
Nachgefragt.
Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar.
Mit Dagmar Rosenfeld.
Und Robin Alexander.
Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
Machtwechsel. Nachgefragt.
Geben ist seliger als nehmen, so heißt es in der Bibel. Gerne etwas mehr nehmen, um zu geben, so versteht die SPD den Sozialstaat. Und nur das geben, was man auch genommen hat, so will FDP-Chef Christian Lindner seine Haushaltspolitik machen. Und dazu hat unsere Hörerin Vanessa Theil eine Frage für dich, lieber Robin. Was ist dran an Christian Lindners geradezu inflationär zitiertem Satz, Deutschland hat kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem? Ist diese Aussage überhaupt haltbar, wenn dem Staat jährlich Milliarden durch eigentlich vermeidbare Steuerschlupflöcher entgehen?
Ja, da führt mich Frau Theil in Versuchung, meine Meinung vor den Fakten zu sagen. Und ich versuche mal der Versuchung nicht zu erliegen. Wenn man mal anguckt, Einnahmen und Ausgaben, also Steuereinnahmen gesamtstaatlich waren 2022 895,7 Milliarden. Klingt nach einer Menge. Und wenn man mal guckt, 10 Jahre vorher, 2012, waren es noch 600 Milliarden. Ist also tüchtig gestiegen. Also deshalb finde ich, dass eine Menge Einnahmen da sind, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja? So, und dann kann man natürlich sagen, was ist der Vergleich? Und da gibt's immer so diverse Werte. Einer ist zum Beispiel die Staatsquote. Staatsquote ist Staatsausgaben, betone Ausgaben, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Ja? Und da kommt man bei Deutschland 2023 auf einen Wert von 48,2%. Ein Jahr vorher 48,5, also kreist so drumherum. Und das ist in der Nähe der anderen EU-Länder. Ne? Also die EU hat im Durchschnitt 50%, da gibt es so ein paar Ausreißer nach oben. Frankreich 57,4, Italien 56 und dann aber auch interessant Irland 26,8 und USA und China, das kommunistische China, haben eine sehr viel geringere Staatsquote als wir. Nämlich die Amis 36,26% und die Chinesen 33,4%. Sind das immer so Werte mit Vorsicht zu genießen? Also die neoliberale Theorie, eine Staatsquote wäre besser, je kleiner, die glaube ich nicht, weil dann wäre Somalia mit 6,9% Staatsquote ein super Land. Und ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass der somalische Staat gewisse Dysfunktionalitäten aufweist.
Hoffentlich schickt der jetzt keine Elefanten an uns.
Dieses Elefant. Man merkt, ich drücke mich um eine Einschätzung. Bei uns ist ein hoher Anteil von Staat gesellschaftlich akzeptiert, historisch. Ich persönlich habe damit auch überhaupt kein Problem. Was ich glaube, ist auch gar nicht, dass die Leute es so umtreibt, dass sie zu viel zahlen. Es gibt so eine neue Irritation seit ein paar Jahren. Warum funktioniert das nicht mehr, wofür wir zahlen? Ja? Also die Leute erschrecken sich nicht so sehr, wenn sie ihre Steuererklärung sehen, sondern sie erschrecken sich, wenn sie die Kita sehen oder die Schule sehen oder die Bahn sehen oder die Brücken sehen. Ja, also es gibt sowas, wird mit dem ganzen Geld das Richtige getan? Und so ein neuer Zweifel, wenn wir da jetzt noch mehr Geld geben würden, würde das denn für sinnvolle Sachen ausgegeben oder nicht? Und ich glaube, das ist eigentlich so das Neue. Die Frage für Dagmar von Dr. H.C. Lutz Stroppe. Und da muss ich sagen, wer das ist. Das ist nämlich ein interessanter Mensch. Der war schon Büroleiter bei Helmut Kohl, arbeitete dann als Leiter politische Programme und Analysen im Konrad-Adenauer-Haus. Und aus jüngerer Vergangenheit kennen wir ihn als Staatssekretär, nämlich im Bundesgesundheitsministerium beim Minister Gröhe und dann noch kurz beim Minister Spahn. Also ein absoluter Insider und Superprofi und der stellt die folgende Frage. Also Dr. Stroppe möchte wissen, die Konstellation zu den Wahlen 2024, Klammer auf, weiter kann man nicht denken, Klammer zu, kristallisieren sich heraus. Friedenspartei SPD, solide Finanzenpartei FDP, Klimapartei Grüne und die machen das schlecht, Partei Union. Oder wir können alles besser, Partei Union. Warum erinnert man sich in den Parteien bis auf die SPD nicht daran, dass Gerhard Schröder die Wahl 2002 auch über das Friedensthema gedreht und gewonnen hat und drohen jetzt alle in die taktische Falle der SPD zu schlittern. Also, da macht sich jemand Sorgen, Dagmar.
Ja, ich würde jetzt Herrn Stroppe aber erstmal widersprechen. Ja, das Friedensthema hat eine Rolle im Wahlkampf 2002 gespielt, hat aber nicht so sehr eingezahlt, muss man sagen. Der Wahlkampf lief ganz lange schlecht für Rot-Grün und dann kam die Jahrhundertflut und Ostdeutschland stand unter Wasser und der Umgang mit dieser Flut, der war dann am Ende so die Einschätzung auch aller Beobachter dieses Wahlkampfs und auch die historische Einschätzung, war dann wahlentscheidend. Und wenn man historische Vergleiche bemühen will, dann war das wohl Schröders Helmut-Schmidt-Moment, der ihm die Kanzlerschaft noch einmal eingebracht hat. Also so wie Schmidt einst bei der Elbeflut in Hamburg seinen Nimbus als Macher schuf, so hat sich Gerhard Schröder damals 2002 die Gummistiefel angezogen, ist ins Flutgebiet gereist und hat erklärt, gemeinsam schaffen wir das. Also es war die Stunde der Exekutive und die hat Schröder genutzt. Die Bilder dieses gummigestiefelten Kanzlers, die flimmerten über die Fernsehschirme, die erschienen in den Zeitungen. Und das war ein Kanzler, wie man ihn sich wünschte, nämlich jemand, der nah bei den Menschen ist, der niemanden zurücklässt, um mal einen beliebten SPD-Slogan zu bemühen. Und das hat am Ende den Wahlkampf entschieden. Man könnte es in heutigen Scholz-Sprech sagen, das war Leadership in Gummistiefeln, die Schröder da gezeigt hat. Und dem hatte damals Edmund Stoiber nichts entgegenzusetzen. Was jetzt die Krieg- und Friedenfrage angeht, so finde ich auch, dass das Jahr 2002 nicht mit dem Jahr 2024 vergleichbar ist. Also damals ging es um einen Präventivschlag der USA gegen den Irak, einen völkerrechtswidrigen Krieg. Und heute geht es um die Unterstützung eines angegriffenen Landes und die Abwehr eines neuen russischen Imperialismus. Und ja, es gibt in der SPD einige, auch einige sehr prominente Vertreter, die nun diese Krieg- und Friedenfrage stellen, also die von einem Einfrieren des Krieges sprechen. Und es gibt Leute wie Ralf Stegner, die dann auch noch einen Verteilungskonflikt an die Wand malen, also nach dem Motto Rente statt Rüstung. Und dann aber gibt es doch einen SPD-Kanzler, der sich zwar nicht deutlich distanziert von Aussagen wie Einfrieren des Krieges, der aber doch immer wieder erklärt, Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Und dann gibt es ja diesen Antrag aller Ampelparteien, also auch der SPD, der im Bundestag verabschiedet worden ist, in dem es explizit heißt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Und gewinnen wird definiert als die Wiederherstellung der Grenzen von 1991. Also an dem kommt die SPD ja nicht vorbei und zugleich stellt sie einen Verteidigungsminister, der in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder von Kriegstauglichkeit spricht. Also die verteidigungspolitische Frage, die ganz eng mit der Unterstützung der Ukraine zusammenhängt, da kann die SPD sich nicht so benehmen, wie sie es 2002 in der Irak-Frage konnte. Was mich interessieren würde, Robin, wie schätzt du das ein? Wird die SPD versuchen, den Weg zu gehen, die Unterstützung der Ukraine mit der sozialen Frage zu verknüpfen?
Ja, und ich bin auch nicht, also ich teile die Fragen von Herrn Stroppe. Was du sagst, ist alles richtig, aber auch damals ist ja nicht Gerd Schröder mit Pauken und Trompeten gegen Amerika gelaufen, sondern dieses eine Nein zum Irakkrieg war ja flankiert durch die uneingeschränkte Solidarität nach dem 11. September und den großen Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Ja? Also das, was jetzt Scholz macht, also ich habe Leute, die von Einfrieren reden, ich habe Leute wie Stegner, die so auch so einen populistischen Ton einschlagen, aber ich selber bin ja der größte Unterstützer der Ukraine. Also dieses Modell eröffnet Spielräume. Man hat sozusagen ein realpolitisches Standbein und ein Wahlkampfspielbein, ja. Und versucht in diesem Widerspruch sich zu bewegen. Und wie wir oft gesagt haben, der Bundestag hat beschlossen, die Ukraine soll gewinnen. Aber Scholz hat das nie gesagt und wird das auch nicht sagen. Also ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, den Kopf von Herrn Stroppe machen sich in der CDU gerade ganz viele Leute. Weil die sehen ja diese grauenvollen Umfragewerte der SPD und von Olaf Scholz auch persönlich, wir sprachen neulich darüber. Seit die auf diese Friedensrhetorik setzen, gibt es so einen kleinen Ausreißer nach oben, ne? Also es bewegt sich schon was. Und wenn du dir anguckst, wie die Union reagiert, Also ich glaube, die Union, nicht nur Herr Stroppe, sondern viele in der Union machen sich diese Sorgen und völlig zu Recht.
Du hast jetzt über die Perspektive der Union gesprochen. Ich habe ja eben ein paar Köpfe der SPD erwähnt, die sich gerade sehr hervortun in dieser Krieg- und Friedensfrage. Und wir hatten ja auch in einer unserer vergangenen Folgen über den Brief der Historiker, den offenen Brief an die SPD-Parteispitze und den Kanzler gesprochen, also in dem namhafte Menschen wie Heinrich August Winkler fordern, dass die SPD sich unzweideutig zur Unterstützung der Ukraine bekennt, dass sie da eine Positionsklärung vornehmen soll. Und hast du bei X gelesen, wie Ralf Stegner jetzt darauf reagiert hat? Ich würde gerne mal aus diesem Tweet, ich nenne es einfach immer noch Tweet, obwohl man es wahrscheinlich X nennen muss oder so, keine Ahnung, würde ich gerne mal draus zitieren. Danke, dass die Wissenschaft und die Moral mich aufklären, dass Ost- und Friedenspolitik und Nobelpreis für Willy Brandt reine SPD-Nostalgie sind. Appeasement und Pro-Putin-Gesinnung blockieren meine Einsicht, dass wir Frieden nur mit großartigen Waffen made in Germany herbeischießen. Zitat Ende von Stegner. Wenn das der Ton ist, der in der SPD angeschlagen wird, und Ralf Stegner ist im Moment das Gesicht, das in allen Talkshows sitzt, dann wird's gefährlich, oder Robin?
Ja, also du hast natürlich recht. Und ich habe mich ja auch schon öfter mit Ralf Stegner auf einer diskursiven Ebene gekappelt, teilweise auch vor Kameras. Aber ich möchte jetzt doch die SPD nicht zu sehr in den Senkel stellen. Weil zwei Sachen. Nehmen wir mal an, Gerhard Schröder hätte sich nicht auf seine alten Tage auf die Paywall von Putin setzen lassen, ja? Dann würde Schröder doch heute sagen können, hey, ich habe beim Irak recht gehabt. Der Irakkrieg war falsch und die Union hat geschimpft und Frau Merkel hat geschimpft und der Robin und die Dagmar haben Leitartikel geschrieben und das war alles falsch. Sondern historisch war die nicht in den Irak mitzugehen Politik von Schröder und übrigens ja auch von Joschka Fischer. Also Fischer hat es klüger erklärt, aber sie haben es ja das Gleiche getan. Historisch hatten die Recht und wir hatten Unrecht. Und jetzt zur Ukraine. Also wenn man das jetzt mal nicht auf diesem Stegner-Twitter-Niveau verhandeln will. Das Argument von Scholz ist doch, wir haben eine Bevölkerung, die in einem nicht geringen Teil die ganze Unterstützung der Ukraine skeptisch sieht. Und diese Skepsis reicht bis tief in die Volksparteien rein. Ich glaube, Scholz denkt sogar, dass sie in dem Wahlvolk der Union fast noch größer ist als im Wahlvolk der SPD. Und Scholz sagt, wir haben aber eine Publizistik, die bis auf randständige Organe alle erklärt, warum man die Ukraine unterstützen muss. Und wir haben im Parlament die Parteien der Mitte, die auch alle erklären, warum man die Ukraine unterstützen muss. Und diese große Skepsis in der Bevölkerung wird dadurch an den politischen Rand gedrängt und stärkt damit AfD, Wagenknecht und Linkspartei. Und Scholz sagt, indem er immer wieder dieses Zögern darstellt, indem er, oder er würde sagen, Abwägen darstellt, gibt er den Leuten, die mit der Ukraine-Politik eine Restskepsis haben, gibt er denen einen Anker in der politischen Mitte. Und Scholz geht so weit, dass er sagt, wenn ich nicht so agieren würde als Kanzler, dass die Leute sehen, dass ich ihre Ängste bedenke, dass ich vorsichtig bin, dann würden wir diese Leute gar nicht bei der Stange halten können und wir würden die Unterstützung der Ukraine gar nicht durchhalten können, weil du ja in der Demokratie immer eine gewisse Rückkopplung brauchst. Ja? Jetzt sage ich nicht, dieses Argument stimmt und ich sage auch nicht, dieses Argument hat nicht auch eine instrumentelle Funktion. Das haben wir ja alles beschrieben. Aber ich würde die ganze SPD-Haltung nicht über den Stegner-Kamm scheren und ich würde historisch, wie gesagt, Schröder, Irak oder Denkmal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als Merkel und Westerwelle bei Libyen nicht dabei waren, haben wir auch geschimpft und die Geschichte hat uns auch nicht recht gegeben. Ja? Also ich bin der Meinung, die Ukraine muss gewinnen. Ich bin der Meinung, wir sollten so viel unterstützen, wie wir gerade gehen. Aber ich lasse 5% Zweifel zu und ich nehme die Position von Scholz ernst.
Alles zugestanden, Robin. Aber wenn die Überzeugung gilt, auch die Überzeugung des Kanzlers, dass die Ukraine auch die Sicherheit Europas verteidigt und dass man den imperialistischen Gebaren von Putin etwas entgegensetzen muss, dass man das stoppen muss, weil sonst nach der Ukraine die nächsten europäischen Länder dran sind, dann ist doch eigentlich gute Politik nicht nur Ängste wahrzunehmen, sondern gute Politik wäre doch auch zu überzeugen von der Notwendigkeit dessen, was man tut. Also nicht sich dem Populären hinterher zu schieben, sondern das Richtige populär zu machen, um ein altes Walter Scheel-Zitat zum Besten zu geben.
Du hast völlig recht.
Es gehört auch zur Verantwortung des Kanzlers, Leute in seiner Partei, wie Ralf Stegner, der ja nun nach außen sehr sichtbar ist und als Stimme der SPD in Talkshows, in Interviews wahrgenommen wird, Einhalt zu gebieten.
Ja, wie gesagt, in den Stegner-Kaninchenbau stürzt sich heute mal nicht, aber du hast natürlich völlig recht. Also als wir über die westlichen Panzer redeten, ja, bildete sich demoskopisch gemessen eine Mehrheit der Skepsis heraus, bis Scholz erklärte, warum er sie liefert. Ja, also als Scholz, der immer bei den Panzern vorsichtig war, sagte dann jetzt, ja jetzt, wenn die Amerikaner liefern, dann sind wir ja sozusagen im Schatten des großen Bruders und dann sind wir bei den Verbündeten und dann können wir das verantworten. Und in dem Moment hatten die Panzer auch plötzlich in der Bevölkerung eine Mehrheit. Und das Umgekehrte sehen wir jetzt beim Taurus. Ja? Beim Taurus macht der Kanzler diesen Schritt nicht und die Bevölkerung denkt, oh, wenn der Kanzler, der so viel weiß, der selber mit Putin spricht, der die ganzen Geheimdienstberichte liest und so, wenn der das nicht macht, das könnte dann auch wirklich schwierig sein und eine Bevölkerungsmehrheit sagt, in Umfragen gemessen, besser keinen Taurus liefern. Ja? Also das ist halt eine Interdependenz. Und wie gesagt, jeder weiß ja, wo ich stehe. Ich finde, wir sollten diese Taurus liefern und Scholz sollte das erklären. Ich finde, wir hätten die Panzer schneller liefern sollen und so weiter. Aber ich bin schon so lange dabei, dass ich die andere Seite lieber ernst nehme und auch wirklich intellektuell an mich heranlasse. Weil am Ende wissen wir es doch alle 100% nicht.
Robin, wir haben jetzt viel über Verteidigungspolitik gesprochen. Wo die Verteidigungspolitik ist, da ist die Außenpolitik nicht fern. Und die nächste Frage kommt von unserer Hörerin Miriam Hähnel und geht um das Thema Außenpolitik. Und zwar hat Frau Hähnel folgende Frage. Zu ihrem Amtsantritt sprach Annalena Baerbock von feministischer Außenpolitik. Gibt es noch andere Länder, die diese Agenda verfolgen? Wie sieht feministische Außenpolitik aus? Und wie erfolgreich ist Annalena Baerbock damit? Wow, ja. Was für eine Frage.
Diese feministische Außenpolitik ist wirklich, das ist wirklich seltsam, weil das hat noch im Wahlkampf von Frau Baerbock überhaupt keine Rolle gespielt. Also wir haben ja beide dieses berühmte Buch gelesen, was sie dann wieder einsammeln musste, was plagiiert war. Also das war ja sozusagen ihr politisches Manifest. Ganzes dickes Buch, keine feministische Außenpolitik drin. Also spielte keine Rolle, tauchte plötzlich in den Koalitionsverhandlungen auf. Hinter verschlossene Türen. Als nämlich klar war, Baerbock kriegt das Außenministerium, dann kamen die da mit. Und dann sagten SPD und FDP, was ist das? Und dann wurde in diesen Koalitionsverhandlungen was erklärt. Und die wurden nicht wirklich überzeugt und einigten sich dann darauf, den Begriff auf Englisch in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Also im Koalitionsvertrag steht Feminist Foreign Policy auf Englisch. Niemand weiß warum. So. Und dann hat die Baerbock irgendwann ein Konzept nachgelegt und das Drollige ist auch, also ausgedacht wurde das mal in Schweden, da gab es eine Außenministerin namens Margot Wallström, eine Sozialdemokratin, linke Sozialdemokratin, die mit dieser feministischen Außenpolitik kam und eine Frau, die, ich glaube, man darf behaupten, eher links steht, weil sie auch so Dinge gemacht hat nach dem Anschlag in Paris, du erinnerst dich, Charlie Hebdo, Bataclan, dieser grauenvolle islamistische Anschlag, meinte Frau Wallström zu sagen, das hätte etwas zu tun mit der Behandlung der Palästinenser und mit dem Nahostkonflikt. Und war auch jemand, der durchgesetzt hat, dass Schweden Palästina anerkennt. Also jemand, der, glaube ich, auch in dem skandinavischen Diskurs sehr, sehr links angeordnet. Und die ist mit dieser feministischen Außenpolitik gekommen. Und der Kern davon ist, Zitat, feministische Sichtweisen zum Maßstab internationaler Beziehungen machen. Und drolligerweise, nachdem es das 2021 in den Ampel-Koalitionsvertrag geschafft hat auf Englisch, ist im Frühjahr 2022 haben die Schweden das offiziell eingesammelt. Weil die haben einen neuen Außenminister, der der sympathisch klingenden Partei Die Moderaten angehört und der gesagt hat, wir verwenden den Begriff lieber nicht. Und jetzt gibt es auch in Berlin so ein Zentrum von aktivistischen Wissenschaftlerinnen, die sich stark für diesen Begriff machen. Eine von denen heißt Christina Lunz und die hat der Badischen Zeitung ein Interview gegeben. Was ist feministische Außenpolitik? Und ich zitiere aus diesem Interview. Es geht darum, dass wir auf mittlere und lange Sicht von einem System, das patriarchal aufgebaut ist und auf militärischer Stärke gründet, wegkommen. Statt militärischer Sicherheit sollten wir menschliche Sicherheit in den Fokus stellen. Zitat Ende. Interview geht natürlich noch weiter, ist alles detaillierter und ich habe das jetzt auch rausgesucht für einen bestimmten Effekt. Aber ich glaube, der Eindruck hat sich vermittelt, dass das zu der Politik, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen und Sicherheit gegen Russland zu organisieren, durchaus im Militär auf den ersten Blick zumindest gar nicht passt. Ja. So, und wenn man sich jetzt den Anwendungsfall, stoppst du mich, wenn ich dich langweile, aber ich sehe dich lächeln. Ich hoffe, die Hörerinnen lächeln auch. Dann habe ich mal geguckt, was hat Frau Baerbock jetzt konkret gemacht, ja?
Jetzt kommen die Toiletten, oder?
Die Toiletten wollte ich rauslassen, die hatten wir doch schon mal. Die in Nigeria, ne? Oder ja. Nein, das lassen wir mal. Wir haben gesagt, wir reduzieren die SPD nicht auf Stegner. Und wir reduzieren die feministische Außenpolitik nicht auf die Toiletten am Dorfrand von Nigeria. Man muss ja nicht immer auf das Schlechte gucken. So, nee, also Baerbock hatte ja einen, wie soll ich mal sagen, Treffer mit dieser feministischen Außenpolitik. Nämlich als Friedrich Merz im Bundestag sagte, 100 Milliarden Euro dürfen nur für die Bundeswehr ausgegeben werden, das Sondervermögen, und nicht für eine feministische Außenpolitik. Das war natürlich eine wüste Polemik, weil niemand hatte gesagt, die sollen für feministische Außenpolitik ausgegeben werden. Aber interessant war...
Wäre ja auch ein Widerspruch in sich, laut der Definition der feministischen Außenpolitik in Militär zu investieren, wenn es darum geht, weg vom Militärischen zu gehen.
Ja, aber interessant war, die Antwort von Frau Baerbock von der Regierungsbank war... Sie habe sich neulich mit Frauen in Srebrenica getroffen und die hatten ihr nochmal klargemacht, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt werde und deshalb gehöre Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts, dazu gehöre auch eine feministische Sichtweise. Riesenbeifall, 100 Artikel, super, Merz doof, Baerbock fortschrittlich und so weiter, also Riesenpunkt für sie. Nur wenn man es in der Substanz anguckt, Srebrenica war doch dieses grauenvolle Massaker 1995 im Bosnienkrieg. Und Srebrenica war mit der Grund, warum Joschka Fischer eine Neudefinition von grüner und damit auch deutscher Außenpolitik gemacht hat, was dann ja dazu führte, dass wir im Kosovo-Krieg dabei waren. Also Srebrenica hat doch zu materiellen Veränderungen geführt. Ja, es wird gar nicht klar, was dieses Aufrufen dieses Massakers, was damit gemeint ist. Und das Gleiche finde ich bei... Ich habe weitergeguckt, weil ich wollte auch Baerbock da wirklich gerecht werden. Dann hat sie geschrieben auf Insta, also zum Thema feministische Außenpolitik. Ich zitiere jetzt wieder, jetzt aber Baerbock, ne? Das haben wir in Russland gesehen, als man vor ein paar Jahren anfing, die häusliche Gewalt zu entkriminalisieren. Frauenrechte sind weltweit ein Gradmesser für Demokratie und somit auch ein Gradmesser für Sicherheit. Ja, aber auch da, dass in Russland häusliche Gewalt entkriminalisiert wurde, ist ein grauenhafter Skandal. Aber kein Thema unserer Außenpolitik, wenn man ehrlich ist. Ja, weil wir haben keine Sanktionen gemacht, weil die ihre Gesetze geändert haben. Wir haben Sanktionen gemacht wegen der Invasion in der Ukraine. Da beißt es sich halt wirklich, ja. Und ich höre jetzt auch gleich auf, aber dann zwei Dinge, glaube ich, die Baerbock auch in der Szene übel genommen werden. Was ihr immer vorgeworfen wird, ist, deine Iran-Politik ist gar nicht feministisch. Weil der Iran ist ein Regime, wissen wir alle, wie es da um Frauenrechte steht. So. Und trotzdem hat ja Deutschland immer eine Politik betrieben, mit dem Iran ein Atomabkommen anzustreben, ne? Dieses JCPOA. Ja? Und die Überlegung war, die Hauptgefahr ist, dass Iran eine Bombe bekommt, weil dann ist die Sicherheit Israels gefährdet. Weil dann können die sozusagen Israel mit Atomwaffen bedrohen. Und deshalb stellen wir andere Bedenken zurück und arbeiten auf dieses Atomabkommen hin, auch wenn der Iran dann Zugang zu Wirtschaft und so weiter bekommt, wenn er halt mitmacht bei dem Abkommen, weil uns die Sicherheit Israels in der Frage Priorität 1 ist. So. Das war Politik Steinmeier, das war Politik Heiko Maas, das ist auch Politik Baerbock und es ist auch richtig so. Nur diese vorgeschaltete Linse feministische Außenpolitik hat die Abwägung überhaupt nicht verändert. Also es ist materiell überhaupt nichts passiert. Oder das Gleiche jetzt. Baerbock hat sich entschieden, wir liefern doch Eurofighter an Saudi-Arabien, was wir vorher nicht taten. Ich finde diese Entscheidung richtig, weil auch hier Saudi-Arabien spielt gegenüber Israel in der arabischen Welt gerade eine positive Rolle und die Houthi, die ja mit den Eurofightern im Zweifelsfall bombardiert werden, keine. Nur hätte man diese Entscheidung mit den Eurofightern anders getroffen ohne feministische Außenpolitik? Haben wir jetzt wirklich ins Kalkül gezogen, wie die Houthi mit ihren Frauen umgehen? Nein, haben wir nicht. Es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es nur Feuilleton. Es sind nur Worte.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Frage für Dagmar von Matthias Georgi. In welchem Szenario können Sie sich vorstellen, dass Merz nicht Kanzlerkandidat der Union wird?
Ehrlich gesagt, derzeit in keinem. Robin wird es bestimmt gleich anders sehen. Ich sage aber mal, warum ich glaube, dass Friedrich Merz im Moment ziemlich fest im Sattel sitzt. Das hat mit den Umfragen zu tun, die CDU derzeit holt. Also die sind stabil bei 30%, über 30% sogar. Dann hat er auch es geschafft, die Partei zu befrieden. Also hinter dem Grundsatzprogramm finden sich jetzt alle wieder. Selbst die Merkelianer scheinen glücklich zu sein. Was man auch hört, ist, dass es mit Henrik Wüst ein Abkommen gibt. Dieses Mal ist Merz dran, beim nächsten Mal er. Ein anderer Konkurrent, Jens Spahn, ist eher in der Bedeutungslosigkeit innerhalb der CDU versunken. Also im Moment steht Merz ziemlich unangefochten da. Was mir allerdings zu denken gibt, das ist eine Umfrage aus dem ZDF Politbarometer. Und da ist gefragt worden, wer denn in der Union der aussichtsreichste Kanzlerkandidat wäre. Und da landet selbst bei den Unionswählern Friedrich Merz nur auf dem 3. Platz. Also 34% der Unionsanhänger glauben mit Markus Söder, ich wiederhole es, mit Markus Söder die größten Chancen zu haben. 29% sind dann für Henrik Wüst und für Merz sind es dann nur schlappe 20%. Robin, glaubst du, dass solche Umfragen in der Union noch mal etwas bewirken? Und glaubst du, dass Söder noch mal die Nummer abziehen wird, die er 2021 mit Armin Laschet abgezogen hat?
Das ist ein wirklich weites Feld. Also wenn man Merz das fragt, sagt er immer, er würde das nicht mit sich machen lassen.
Das glaube ich ihm auch. Aber macht es Söder, wird es Söder versuchen. Und was mich ja noch viel mehr umtreibt, ist, dass Söder, den ich als wahnsinnig erratisch, populistisch und auch in Teilen wirklich albern empfinde, dass er solche Zustimmungswerte innerhalb der Union hat.
Naja, wir haben ja neulich, Söders China-Reise sind wir da ja mal sehr deutlich geworden. Aber Söder tut das, was er tut, aus Kalkül. Also der glaubt, er erreicht Leute, die halt nicht so Nerds sind wie wir und vielleicht auch nicht wie unsere Hörer und die sich freuen, wenn auf Instagram ein Osterei mit dem Gesicht von Markus Söder verlost wird. Also der hat halt einen Fuß in der Populärkultur.
Das hast du schön formuliert, Robin. Aber nochmal zurück zur Frage unseres Hörers. Siehst du es wie ich, dass es eigentlich kein Szenario gibt, was Merz noch aus dem Sattel heben könnte?
Ja, so apodiktisch sollte man in der Politik ja nie werden. Also in der Union gibt gerade den Spruch, keiner kann Merz mehr stoppen, außer er selbst. Die sagen, sie halten für möglich, dass Merz einen Fehler macht. Ja. Und natürlich bei den ostdeutschen Landesverbänden, im Moment ist das alles stabil. Obwohl, denk mal an unsere Freunde aus dem Stadtrat in Dresden, für die wir neulich nachts unseren Podcast nochmal umschneiden mussten, weil sie auf die Idee kamen, mit der AfD zu stimmen. Also wie stabil das alles in Ostdeutschland bleibt, weiß ja keiner, wenn man ehrlich ist, ne? Weiß keiner. Also natürlich läuft es gerade sehr für Merz, aber ist der Drops gelutscht? Nee.
Naja, Merz will ja auch die Kanzlerkandidatur erst nach den ostdeutschen Wahlen entscheiden. Dahinter steckt ja auch die Absicht, dass die noch nicht mit ihm als Kanzlerkandidat zumindest nach Hause gehen. Aber er ist natürlich der CDU-Chef. Also inwieweit das Verhalten nach den Wahlen und vor allem das Wahlergebnis nochmal Einfluss hat darauf, wie die Partei auf ihn blickt und ob sie dann in ihm immer noch den Kanzlerkandidaten sieht. Ich würde sagen, ja, egal wie es in Ostdeutschland ausgeht.
Naja, im Moment erzählt Merz ja überall die Story, die FDP wird die Ampel in die Luft sprengen. Merz sagt, im Sommer sprengt die FDP die Ampel in die Luft, weil sie nicht mit der Ampel in den Wahlkampf gehen will im nächsten Jahr. Und dann, wenn das so wäre, dann würde Merz sagen, Konrad Adenauer ist aufgestellt, Europawahlkampagne läuft und ich bin jetzt der Kanzlerkandidat und fertig. Also dann hofft er, dass so einfach Fakten fallen.
Fakten fallen ist eine gute Überleitung zu einer fast schon neuen Rubrik, die wir in unserem Podcast einführen könnten. Die Irrtümer der Woche. Und davon haben wir ein paar produziert. Du, Robin, hast was zu Fußballschuhen gesagt, was sich im Nachhinein als nicht ganz richtig herausstellte. Also jetzt kommt die Korrektur.
Ich habe zwei Errata und die Fußballschuhe lasse ich mir übrig, weil die lustig sind, damit die Leute weiter einschalten. Aber das erste ist mir wichtig. Das hat mir nämlich jemand geschrieben, der in der Wehrindustrie führend tätig ist, der leider nicht will, dass ich seinen Namen nenne, weil es immer noch nicht angesagt ist, in Deutschland Waffen zu bauen, auch wenn damit die Ukraine verteidigt wird. Daran halten wir uns natürlich. Nee, ich hatte, als wir darüber gesprochen haben, du erinnerst dich, im Nachgefragt, wer bezahlt eigentlich die Waffen für die Ukraine, hatte ich von den IST gesprochen, also diesen Luftverteidigungsgeräten, die so erfolgreich sind in der Ukraine, und hatte gesagt, die Bundeswehr hätte die abgegeben. Und das ist falsch. Die Bundeswehr hatte die gar nicht. Das ist nämlich ein super deutsches System, das das deutsche Militär noch nicht hatte. Glücklicherweise aber waren die schon bestellt, und zwar von Ägypten. Ägypten hatte die bestellt. Die Große Koalition unter Angela Merkel hatte das genehmigt. Übrigens zur großen Klage der Grünen, die dagegen waren, dass sie geliefert werden. Und dann, als die Invasion kam, war Ägypten freundlich genug zu sagen, wir verzichten auf die jetzt, also wir nehmen später die und ihr dürft die in die Ukraine liefern. Und deshalb sind einige dieser IST in der Ukraine auch in Wüstenfarben angemalt. Also da habe ich mich einfach vertan. Die sind nicht aus Bundeswehrbeständen geliefert worden, sondern wie gesagt, die waren für Ägypten bestimmt. Meine Korrektur. Und meine andere Korrektur. Wir erinnern uns die Debatte Adidas oder Nike-Trikot. Ich sagte, es kommt doch auf die Schuhe an. Mit Adidas sind wir 1954 schon nicht ausgerutscht. Und du sagtest, ja, Musiala sei doch neulich im Spiel gegen die Niederlande immer ausgerutscht. Und ich sagte törichterweise, aber noch tragen sie doch Adidas-Schuhe. Und das war falsch, weil Musiala, Jamal Musiala, trägt Nike-Schuhe. Er hat einen Spezialausrüstervertrag. Also er ist in Nike gerutscht und nicht in Adidas. Und damit blicken wir natürlich auf diese Debatte jetzt ganz anders.
Robin, was deine Fußballstollen sind, ist meine Aussprache von Namen ausländischer Politiker. Jetzt der Name des chinesischen Ministerpräsidenten gewesen. Seit dem Kindergarten hat mein Mandarin ein bisschen nachgelassen. Was nicht nachgelassen hat, Robin, ist dein Elan beim letzten Wort, was du wie immer hast.
Auf Wiederhören.